Heute geht es in der jüdischen Welt darum, wie man den Holocaust in TikTok-Videos verpackt. Und es geht zur Masorti-Gemeinde in Berlin. Hier erstmal der Mann, der Israel beim Eurovision Song Contest im Mai vertreten wird.
Madame, oui madame, ich zahramt lieber dam. התמכרתי לקסם שלך, אני רק בן אדם. מדם, וי מדם, אני ילד מטומטם. תודה שנתת לי לגור לך בתוך העולם. את שברת אותי עם כוונות טובות, היית מה שלא ראיתי. את תמיד נשארת, את צודקת, ובסוף אני טעה. מחור שאיבד את הדרך ואת כמו סון.
Noam Bettan wird von Israel an die musikalische Front, genau genommen zum ESC nach Wien geschickt. Mittwochnacht setzte er sich im Finale der Fernsehshow Hakohav Haba, sowas wie Israel sucht den Superstar, durch und wurde direkt zum berühmtesten und wohl umstrittensten Teilnehmer der diesjährigen Eurovision. Über die Teilnahme Israels hatte es eine monatelange Debatte gegeben. Aus Protest gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen boykottieren Spanien, Irland, Island, die Niederlande und Slowenien den Wettbewerb. Deswegen hält sich die Freude beim 27-jährigen Sänger mit französischen Wurzeln in Grenzen. Es ist, als würde man sich in die Höhle des Löwens begeben, sagte er wohl nach seinem Sieg den Medien. Wir wünschen ihm jedenfalls starke Nerven und starke Stimmbänder. Nächsten Dienstag, am 27. Januar, ist der Holocaust-Gedenktag. Und ich glaube, noch nie war dieser Tag so wichtig, die Lage der Erinnerung so kritisch. Die Zeitzeugen sterben, der Antisemitismus steigt und der Holocaust verliert in der aufgeheizten Stimmung an Bedeutung. Viele junge Menschen wissen oft überhaupt nicht, was im Holocaust geschehen ist. Im Internet, vor allem auf Social-Media-Kanälen wie TikTok und Instagram, finden sich zunehmend geschichtsverzerrende Darstellungen und KI-generierte Deepfakes tun ihr Übriges. Für Lehrkräfte weltweit ist das eine enorme Herausforderung. Diese Woche ging die internationale Bildungsplattform Shoah Stories an den Start, die dem gezielt entgegenwirken will. Unser Autor Carsten Dippel war bei der Präsentation dabei und hat mit den Menschen von Shoah Stories gesprochen.
I refuse to visit Germany for 75 years. I couldn't hear the German.
Mauthausen wasn't one camp. It was actually over 40 camps. The concentration camp system of Mauthausen-Gusen stretched all over Austria.
Shoah Stories im TikTok-Format. Ob Shoah-Überlebende zu Wort kommen oder eine junge Frau etwas zur KZ-Gedenkstätte Mauthausen erklärt. Geschichte geformt in 60-Sekunden-Clips. Äußerst schnell, kurzweilig, unmittelbar. So funktioniert das enorm beliebte und reichweitenstarke TikTok.
Das Anne-Frank-Zentrum in Berlin versucht, Jugendlichen die Geschichte des Holocaust zu vermitteln, und zwar in einer Art und Weise, dass sie sich zum einen beteiligen können und zum anderen aber auch lebensweltbezogen und auch emotional berührend.
Sagt Veronika Nahm, Leiterin des Anne-Frank-Zentrums in Berlin. Jugendliche seien heute vorwiegend auf Social Media unterwegs. Lehrkräfte wüssten hingegen oft nicht, wie sie moderne Medienformate in ihren Unterricht einbauten. Um hier eine Schnittstelle zu schaffen, hat das Anne-Frank-Zentrum diese Woche das internationale Kooperationsprojekt Shoah Stories gelauncht. Die von der Alfred Landecker Foundation geförderte Plattform präsentiert Kurzvideos von mehr als 20 Gedenkstätten, Bildungseinrichtungen und Museen sowie von Zeitzeugen. Gleichzeitig stellt sie Lehrkräften Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Samson Wollenberger-Schewitz hat das Projekt mit aufgebaut.
Ich glaube, die Frage ist ja, wie interessieren wir Jugendliche heute noch für dieses Thema? Und wir sehen uns wirklich als Trigger dafür und nicht, dass wir Bildungsangebote, die bereits existieren, ersetzen.
Shoah Stories ist der Versuch, einem beunruhigenden Trend zu begegnen. Junge Erwachsene in Deutschland, ermittelte eine Studie der Jewish Claims Conference im vergangenen Jahr, wissen zu 40% nicht, dass in der Shoah 6 Millionen Juden ermordet wurden. Gleichzeitig registrieren Gedenkstätten nach wie vor ein großes Interesse an der Geschichte des Holocaust. Social-Media-Plattformen wie TikTok und Instagram stellen für viele junge Menschen mittlerweile die Hauptinformationsquelle dar. Dort treffen sie oft auf verzerrende, verharmlosende und den Holocaust leugnende Inhalte. Inzwischen auch zunehmend auf KI-generierte Deepfakes.
Diese Inhalte sind ja auf den Plattformen. Ich glaube, wichtig ist, die Stimmen zu befähigen, die dort etwas dem entgegensetzen können oder informieren können, sie zu befähigen, auch auf diesen Plattformen zu sein und aufzuklären. Und das sehen wir als unsere Rolle.
Shoah Stories knüpft gezielt am Nutzungsverhalten der jungen Generation an. Gina Wiedemann ist Social Media Managerin bei den Aarhusen Archives.
Kurze Videos bedeutet nicht, dass sie oberflächlich sind, sondern es bedeutet, dass man ins Detail gehen kann und ins Gespräch kommt. Wir lassen auch zum Teil ganz bewusst offene Fragen, wenn wir eine Lebensgeschichte erzählen, um dann ins Gespräch zu kommen mit den jungen Menschen in unseren Kommentarspalten, in unseren DMs, überall eigentlich.
Mehr als 50 Gedenkstätten und Institutionen wurden in der TikTok Shoah Gedenk- und Bildungsinitiative unterstützt, eigene TikTok-Kanäle aufzubauen. Inzwischen gibt es mehr als 8000 solcher Videos, die zum Teil millionenfach angeklickt werden. Shoah Stories baut auf diesem Projekt auf, das 2021 von Tobias Ebrecht-Hartmann, Medienwissenschaftler an der Hebräischen Universität in Jerusalem, initiiert wurde.
Es ging am Anfang darum, einfach auf diesen Plattformen wie TikTok, auf die Gedenkstätten, auf die Erinnerung an die Shoah und den Holocaust sichtbar zu machen. Dafür brauchten wir gute Inhalte, gute Videos, die gut gemacht, aber eben auf Fakten basierend sind.
Shoah Stories bietet die Möglichkeit, gezielt auf die Medienformate der am Projekt beteiligten Gedenkstätten zuzugreifen, Kontext und weiterführende Inhalte zu erfahren. Herzstück ist das Educator Toolkit mit konkreten Unterrichtsplänen in verschiedenen Sprachen, zugeschnitten auf die länderspezifischen Bedürfnisse.
Damit klar ist, dass wir hier nicht einfach nur Videos zum Anschauen zeigen, sondern dass es auch um Lernen und auch um Informationen geht, werden die Videos immer wieder von sogenannten Infobreakern unterbrochen, kurzen Fakten, die Fragen zum Holocaust beantworten.
Johanna Dijk, die im vergangenen Jahr ihr Abitur gemacht hat, engagiert sich für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste im Amsterdamer Widerstandsmuseum. Das Konzept von Shoah Stories überzeuge sie.
Die Stärke da ist ja wirklich die Informationsbasis und dass es wirklich von vertrauenswürdigen Quellen kommt und auch wirklich eine gute Arbeit mit persönlichen Geschichten. Und deswegen haben die Videos auch einen hohen emotionalen Wert, würde ich sagen.
Mehmet Can, Geschichtslehrer am Berliner Campus Rütli, weiß um die Herausforderungen, die Social Media im Hinblick auf Antisemitismus und Geschichtsverfälschung mit sich bringt. Er freut sich, mit Shoah Stories jetzt ein technisch und inhaltlich anspruchsvolles Tool für den Unterricht in der Hand zu halten.
Gefahren sehe ich dann, wenn Kurzvideos nicht sich an notwendigen didaktischen, historischen Prinzipien orientieren, wenn sie unterkomplex sind, wenn sie zu einfache Antworten geben, wenn historisches Bewusstsein nicht geschult wird, sondern durch schiefe Analogien eher die SchülerInnen da keinen Zuwachs an historischem Bewusstsein haben.
Gina Wiedemann von den Aarhusen Archives sieht hier die Plattformen in der Verantwortung.
Das sind erste Schritte, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssen. Es gibt extreme Probleme mit Hassrede auf diesen Plattformen, mit antisemitischen Verschwörungsmythen, die einfach so weiterverbreitet werden können. Wir haben erst letztens das Thema KI gehabt mit AI-Slops, das muss gekennzeichnet werden. Und da gibt es noch einen ganz, ganz, ganz weiten Weg und auch eine verbesserte Zusammenarbeit würden wir uns wünschen.
TikTok Deutschland, Kooperationspartner von Shoah Stories, wisse um diese Verantwortung, sagt Andrea Jung, Senior Director of Communication bei TikTok.
Wir wollen unsere Verantwortung natürlich dahingehend wahrnehmen, dass wir unsere Regeln durchsetzen, sprich moderieren. Aber es ist halt wichtig, dass auch grundsätzlich eine Bildungsarbeit da geleistet wird, wo junge Menschen sich auch aufhalten. Deshalb ist es so wichtig, dass Gedenkstätten, die pädagogisch-historische wertvolle Arbeit leisten, auch auf diesen Plattformen präsent sind.
Tobias Ebrecht-Hartmann war es von Beginn an wichtig, das Unternehmen TikTok mit ins Boot zu holen.
Ich glaube, wir können nichts ändern, wenn wir nicht in gewisser Weise mit den Plattformen zusammenarbeiten. Was aber auch bedeutet, auch Druck auf die Plattformen auszuüben, dass sie ihrer Verantwortung nachkommen. Gleichzeitig, glaube ich, müssen wir uns bewusst sein, dass wir nur begrenzte Möglichkeiten haben, zu kontrollieren, was wie gesehen wird oder nicht gesehen wird. Und eben, dass auch unsere guten Videos neben ziemlich problematischen Videos stehen.
Man könne letztlich nicht alles wegmoderieren oder verbieten, sagt Ebrecht Hartmann. Aber man brauche Räume jenseits der kommerziellen Plattformen, so wie Shoah Stories ihn anbietet. Eine Plattform, die nicht algorithmisch funktioniert und bei der Bildungsinteressen im Vordergrund stehen.
Carsten Diepel berichtete über das Projekt Shoah Stories.
Wer bekommt den Lohn? Wer kriegt die Macht? Wo geht's in Minnen? Wo geht's Second? Wo geht's Ours? Wo geht's our attention? And who takes away our power? Who do the bees sting? And who gets the honey? Wo geht's a donation? And our faces on the money? Tell me, wer führt dem Zeh? Wer führt dem Mephal? Auf wo steht die Welt? Wenn nicht am Kapital, was war er drauf? 23 Tage, wer macht sich wahre Seche? Wer wird es kriegen? Who mends the social capital? Who does it out to us? Who gets to take the wheel? And who gets thrown under the bus? Who compensates us with a little monetary token for the future we will have? If it was all the way and spoken for, wer mich freut? Wer mich schmerzt? Wer wendet Dissertatie, der nach der Konzern? Wer hat Zeit, dein Hummel zu verwandeln in etwas, was verdient, in dem mit was zu handeln?
Das ist der Song Macht des amerikanischen Musikers Jordan Wex und sein Debüt als Klezmer-Musiker. Davor hat er jahrzehntelang in den Musiktraditionen von Missouri, Zentralmexiko, Ecuador musikalisch gelebt. Und jetzt lebt er in Albuquerque, New Mexico, wo er einerseits in einer mexikanischen Lon-Pignon-Band Akkordeon spielt und andererseits jetzt auch seine jiddischen Wurzeln entdeckt hat. Diesen Witz kennen Sie bestimmt. Ein jüdischer Robinson Crusoe wird von einer einsamen Insel gerettet. In all den Jahren der Einsamkeit hat er auf der Insel zwei Synagogen gebaut. Man fragt ihn, warum gleich zwei? Und er antwortet, in einer Synagoge bete ich und die zweite Synagoge werde ich niemals betreten. So die selbstironische Geschichte über die vielen konkurrierenden Strömungen im Judentum. Und über die jüdischen Gemeinden, auch in Deutschland. In unserer Serie stellen wir einige von ihnen vor.
Deutschlandfunk Kultur. Zwischen Alltag und Ewigkeit. Jüdische Gemeinden in Deutschland.
Die stereotype Vorstellung, die viele von einem Juden haben, ist die des orthodoxen Gläubigen mit Hut und Schläfenlocken. Aber natürlich gibt es viele reformorientierte, also liberale Juden, die viele Traditionen abgelegt haben. Weniger bekannt ist hierzulande eine dritte religiöse Strömung, die Masorti-Bewegung. Sie ist ein Mittelweg zwischen orthodoxen und liberalen Juden. In Berlin existiert eine jüdische Einheitsgemeinde, die alle religiösen Strömungen vereinigt. Darunter eine kleine, engagierte Masorti-Synagogengemeinde. Jens Rosbach berichtet über das besondere Profil dieser jüdischen Community.
Im orthodoxen Gottesdienst, der in den meisten jüdischen Gemeinden Deutschlands zelebriert wird, sitzen Männer und Frauen getrennt in der Synagoge. Vorbeten sowie Rabbiner werden dürfen nur Männer. Anders die Regeln in der Berliner Masorti-Gemeinde. Dort sitzen Männer und Frauen zusammen, Frauen dürfen vorbeten und sogar Rabbinerin werden.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam.
Gesa Ederberg, die Rabbinerin der Masorti-Gemeinde, trägt eine bunte Kippa, eine bunte Bluse und einen langen schwarzen Umhang. Die 57-Jährige betont, die Tora, die fünf Bücher der hebräischen Bibel, schreibe Frauen ganz zentrale Funktionen zu. Dies komme auch im Masorti-Gottesdienst zum Ausdruck.
Ein Unterschied in unserem Gebetbuch gegenüber der Orthodoxie ist, dass wir immer dann, wenn von den drei Erzvätern Abraham, Yitzhak und Jakob die Rede ist, wir die vier Erzmütter, also Sarah, Rivka, Rachel und Lea, hinzufügen, damit es eben genderinklusiv ist.
Die Berliner Masorti-Gemeinschaft, die einige hundert Beter in der Synagoge Oranienburger Straße zusammenbringt, unterscheidet sich nicht nur von der orthodoxen, sondern auch von der liberalen Strömung. Während im sogenannten Reformjudentum auf Deutsch gebetet wird, beten die Masorti-Juden gemäß alter Tradition nach wie vor auf Hebräisch. Die Rabbinerin bilanziert, Masorti sei ein goldener Mittelweg.
Wenn ich jüdisch leben will, dann heißt das, dieser Bezug auf was früher war, mit der Offenheit nach vorne.
Es spricht mir auch zu, die Masorti-Herangehensweise, wie man jüdisch ist. Diese Mischung von Verpflichtung zu Halacha, aber sehr modern interpretiert. Diese Mischung fand ich immer sehr ansprechend.
Dietra Berger stammt aus den USA. Die ehemalige Journalistin stieß vor über 20 Jahren zur Berliner Masorti-Gemeinde und leitet sie heute als Co-Vorsitzende. Berger erklärt, die Masorti-Strömung wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von Rabbiner Zacharias Frankl in Breslau begründet und breitete sich anfangs durch jüdische Emigranten in Amerika aus. Dort stellt sie heute unter der Bezeichnung konservatives Judentum die zweitgrößte jüdische Strömung dar. In Deutschland konnte sich Masorti wegen des Holocaust erst nach dem Mauerfall und dem folgenden Zuzug zehntausender russischsprachiger Juden entwickeln. So entstanden ab Mitte der 90er Jahre im niedersächsischen Oldenburg, im oberpfälzischen Weiden sowie in Berlin Masorti-Gemeinschaften. Noch heute fremdelten viele orthodoxe Juden mit dieser religiösen Konkurrenz, berichtet Berger.
Man spürt das in eine gewisse Distanz, dass Leute trotz Einladung nicht wirklich zu unserem Gottesdienst kommen wollen. Andere sind offener und sagen, ja, komme ich gerne, ich probiere das aus. Also es ist sehr unterschiedlich.
Durch ihre Weltoffenheit engagieren sich viele Masorti-Mitglieder sozial. Die Berliner Gemeinschaft betreibt etwa eine Kindertagesstätte sowie eine Grundschule. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine kümmerten sich die Gemeindeaktivisten zudem um 50 jüdische Kriegsflüchtlinge. So wurde die 35-jährige Ukrainerin Katja Sernova mit ihrer Tochter von einer Berliner Masorti-Familie aufgenommen. Die Begrüßung durch den Familienvater sei überaus herzlich gewesen, so die Geflüchtete.
Als wir ankamen, öffnete er die Tür und zeigte alles. Hier werden Sie schlafen. Dort sind Dusche und Toilette. Hier ist die Waschmaschine. Er öffnete den Kühlschrank und sagte, essen Sie, was Sie möchten. Nehmen Sie den Wohnungsschlüssel, ich muss jetzt arbeiten gehen. Wir sehen uns abends. Und dann ging er. Ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Ich habe nicht verstanden, wie Leute, einfach so Menschen von der Straße, die sie nicht kennen, einfach so ihr komplettes Haus überlassen können.
Also das ist eines der wichtigsten, würde ich fast sagen, Prinzipien von Masorti, das heißt auf Hebräisch Kol Yisrael Arevim Ze Baze. Alle Jüdinnen und Juden sind füreinander verantwortlich. Dieses in der Gemeinde füreinander Dasein war für mich mit den Ukrainern auch die fantastische Erfahrung. Sie sind als Geflüchtete gekommen und mit dem ersten Schabbat-Gottesdienst haben sie sich in Freunde und Gäste und dann ganz, ganz schnell in Mitglieder verwandelt.
Die moderne Interpretation der überlieferten jüdischen Gesetze, die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Weltoffenheit. Für Rabbinerin Gesa Ederberg gibt es einen weiteren Pfeiler im Masorti-Fundament, die enge Bindung zu Israel. Während das liberale Judentum in seiner Geschichte den Zionismus oft distanziert betrachtete, blieben die Masorti-Mitglieder, ähnlich wie die Orthodoxen, dem jüdischen Staat eng verbunden. Dies drückt sich heute zum einen im Hebräischen in der Liturgie aus und zum anderen in vielen persönlichen Kontakten nach Tel Aviv, Haifa und Jerusalem.
Kinder nach Israel ins Summercamp zu schicken, sie zu ermutigen, ein Jahr nach der Schule in Israel zu verbringen oder auch dort zu studieren, gehört ganz zentral zu uns dazu, weil der Bezug zu Israel ein wichtiger Teil jüdischer Identität ist.
So hat sich die Masorti-Gemeinde nach dem Hamas-Terrorüberfall 2023 in Israel an Berliner Solidaritätsaktionen für die verschleppten Geiseln beteiligt, ob im Gottesdienst oder auf der Straße. Allerdings machte die weltweite antisemitische Welle, die dem Hamas-Massaker und dem Gaza-Krieg folgte, es der Synagogengemeinde schwer, ihr Offenheitsprinzip gegenüber der Mehrheitsgesellschaft aufrechtzuerhalten. Co-Vorsitzende Deidre Berger, die viele Jahre die jüdische Lobbyorganisation American Jewish Committee in Berlin geleitet hat und sich heute als Bildungs- und Antisemitismus-Expertin engagiert, berichtet von neuen Sicherheitsdebatten unter Masorti-Juden.
Betrifft uns sehr als Gemeinde, dass wir mehr und mehr hinter Mauern als Juden leben müssen. Das ist unglücklich, weil wir einen Austausch mit der Gesellschaft haben wollen. Und die Hürden für andere, die nicht jüdisch sind, dann zu uns zu kommen, sind immer größer. Aber im Moment sehen wir keine Entspannung.
Die Masorti-Mitglieder lassen sich jedoch nicht entmutigen. Als Ende vergangenen Jahres, zum ersten Mal seit dem Holocaust, im Bundestag der Auftakt des jüdischen Lichterfestes Chanukka begangen wurde, traten Kinder der Berliner Masorti-Gemeinde auf. Für Deidre Berger ein wichtiges Zeichen, dass ihre religiöse Bewegung inzwischen auch in Deutschland angekommen ist. Generell sei es ein Geheimnis jüdischen Überlebens, flexibel zu bleiben zwischen Tradition und Moderne, bilanziert die Gemeindeaktivistin.
Diese Fähigkeit zu adaptieren, glaube ich, ist eine große Eigenschaft von Judentum und hat uns geholfen, uns über so viele Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich in Exil als ein Volk zusammenzuhalten.
So, langsam fängt hier der Schabbes an. Das heißt, meine Zeit hier ist um und auf Deutschlandfunk Kultur übernehmen gleich die Kollegen von der Literatursendung mit unter anderem einem Gespräch mit dem Autor Caleb Erdmann zu seinem schönen, aber schmerzhaften Roman Die Ausweichschule. Und von mir gibt es noch die Musik zum Schabbat vom Klezmer-King Frank London. Sie stammt aus seinem letzten Album City of God. Ich spiele heute den Psalm 93 von der 6. Hakfa Adonai Malach. Der Herr hat sich mit Majestät bekleidet, mit Stärke hat er sich umgürtelt. Ich bekleide mich jetzt auch mit zwei Jacken und einer Mütze und rate Ihnen, dasselbe zu tun. Es ist nämlich kalt draußen. Shabbat Shalom von Ihrer jüdischen Momme Katja. Adonai Malach.
La 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 la